und dass Gott da einfach die Ehre gegeben wird. Und an einer Stelle heißt es auch, dass Gott einlädt in einem prophetischen Wort: Bete für die Stadt Jerusalem, auf dass ich dich segne. Also wir bitten um Segen für diese Stadt, für diese Region. Und jeder, der um Segen bittet, erfährt es ja, wird selber auch gesegnet. Ja, so ist das. Ja, und Gott, der Jerusalem geschaffen hat, hat auch jeden von uns geschaffen. Und jeder von uns ist einzigartig und einmalig, das wissen wir ja. Auch durch die Wissenschaft heute. Die ganze Genforschung. Wie Gott das hingekriegt hat, ist unglaublich. Er ist einfach nicht nur ein bisschen Leben, er ist das Leben überhaupt. Genau, absolut. Und im Advent ist er der Schöpfer und wir die Erschöpften. Ja. Ja. Nein, wir können uns immer wieder an ihn wenden. Du hast völlig recht, genau so ist es.
Aber wenn man in Israel ist, man spürt, es ist das Gottes Geist. Das ist wirklich so.
Ja.
Das ist ein ganz besonderes Land. Das spürt man
auch. Absolut. Es ist ja das kleinste Land und es ist ja auch so, dass Gott ja dieses Zeichen setzen wollte, dass sie eben als kleinstes Land nur deshalb überstehen, weil er seine Hand darüber hat. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass auch die Verantwortlichen das mal ausdrücken und sagen, wir verlassen uns nicht auf die neuesten Raketen und auf die neuesten Waffen, sondern wir verlassen uns auf Gottes Geist. Helga hat es letztes Mal gesagt, wie der König von Israel angesichts einer überwältigenden Heeresmacht seine kleinen Mannen aufmarschieren lässt und davor die Lobpreisgruppe. Das heißt, dass die Menschen auf Gott schauen. Und nicht auf waffenstarrende Systeme. Und dass wir da einfach beten, dass Gott das schenkt, denn er muss es im Grunde genommen schenken. Im Moment sehe ich da nicht so sehr viele Leute in Israel und Nahen Osten, die sich bewusst danach ausstrecken. Deshalb lädt Gott uns, glaube ich, auch ein, als seine Kinder, dafür zu beten. Und weil er einen jeden von uns einzeln und einzigartig geschaffen hat, spricht er auch zu jedem Einzelnen. Auf ganz persönliche Art und Weise. Vielfältig. Und einige Formen möchte ich heute Abend mal einfach nennen. Das erste ist aus dem Johannesevangelium. Da heißt es gleich im ersten Kapitel, in den ersten Versen: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann in Vers 14, und das geht dann immer so weiter, und dann heißt es: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das ist der sogenannte Prolog des Johannesevangeliums, also die Einführung, der erste Teil. Und darin steckt natürlich hohe Theologie. Das wird ja immer an Weihnachten verkündet. Ich habe immer gesehen, wenn dann kommt, Johannesevangelium, eine Weile hören die Leute zu und dann nicken sie weg. Das macht nichts. Man muss auch gar nicht alles verstehen. Das Wichtigste daran ist, dass du hörst Wort. Ja? Gott ist das Wort. Und Wort heißt ja, da wird gesprochen. Also Gott, der sein Wort dir mitteilt, möchte mit dir Gemeinschaft haben, möchte sich mit dir austauschen, möchte dir sagen, was ihn bewegt und was ihm wichtig ist. Und umgekehrt im Gebet möchte er in der Gemeinschaft von dir wissen, was dich bewegt und dir wichtig ist. Und das ist aus meiner Sicht schon mal das Wichtigste, dass wir das wissen. Wir sind Gottes geliebte Kinder und Gott hat ein großes Interesse dran, dir mitzuteilen, was ihn beschäftigt, was ihm wichtig ist und umgekehrt dasselbe von dir zu hören. Welche Freuden du hast, welche Sorgen, dass wir immer wieder zu Gott gehen, ihm das einfach sagen. Und es ist natürlich die Frage, ja, wo kriege ich denn raus, was Gott bewegt? Also du wirst, wenn du sein Wort lebst, im Laufe der Zeit eine innere Gemeinschaft von ihm zu ihm bekommen und wirst eben auch wahrnehmen, wirst ihm sagen, was dich beschäftigt und wirst auch hören, was ihm wichtig ist. Und sagst du vielleicht, ne, der kann das so leicht da vorne sagen. Wann habe ich das letzte Mal Jesus oder Gottes Wort gehört? So persönlich an mich. Kann mich nicht dran erinnern. Und da möchte ich mit dir heute Abend ein bisschen auf Spurensuche gehen. Ich möchte, dass du einfach weißt, wenn du wissen willst, wie Gott denkt, fühlt und handelt, dann sagt dir das Jesus. Und wo findest du alles aufgeschrieben, was Jesus bewegt hat, wie er gefühlt hat, wie er gehandelt hat? Gut, wir wissen es ja alle, ich will gar nicht pro forma fragen, in den 4 Evangelien. Deshalb möchte ich heute Abend euch das nochmal sehr ans Herz legen. Bleibt da dran. An den 4 Evangelien und dann nochmal, wie Gottes Geist weiterhandelt in der Apostelgeschichte. Ich bin da immer wieder in Auseinandersetzung. Wenn ich das irgendwo mal gesagt habe, dann war schon klar, irgendeiner kommt danach, und zwar von den Theologen, und sagt, wie könnte ich denn bitteschön deine Wertung reinbringen in die Bibel? Gottes Wort ist Gottes Wort. Und dann sage ich, ja, so dogmatisch wollte ich es jetzt immer gar nicht angehen. Ich gehe es pragmatisch an. Ich bin Seelsorger und kein Theologe. Jedenfalls in dem Sinne, wie auch der Papst Johannes der 23. das gesagt hat. Und da sehe ich einfach in der praktischen Wirklichkeit, dass die meisten Menschen, wenn ich denen den Rat gebe, lies die Bibel von Anfang an, die kommen nicht über das 3. Buch Mose heraus mit Levitikus. Da sind zig ellenlange Aufzählungen von liturgischen Vorschriften und. Und spätestens da macht die Bibel klapp und wird nie mehr angerührt. Wenn ich denen aber sage, lies die Evangelien und lies immer so lange, bis du eine Stelle verstanden hast, auch das ist wichtig. Also das habe ich von der Corrie ten Boom, ich glaube Helga hat das mal früher erzählt, gesagt, mein Problem sind nicht die Stellen, die ich nicht verstehe in der Bibel, sondern mein Problem sind die Stellen, die ich verstehe und wo ich genau eigentlich weiß, wie ich danach leben sollte. Aber das dann umzusetzen, das ist der Punkt. Ja? Und darum geht es, wenn ich Leute auf diese Fährte gesetzt habe mit den Evangelien, dann sind die gut zurechtgekommen. Oder mit einem guten geistlichen Kommentar auch. Es gibt ja eine Vielzahl von guten, hilfreichen Büchern, von den Bibelwerken und verschiedensten geistlichen Gemeinschaften. Bis hin zu den Kalendern, wo Helga und Hermann ja immer auch mitschreiben. Neukirchener Kalender oder die Losungen oder. Es ist völlig egal, was ihr nehmt. Hauptsache ihr nehmt eins, was für euch hilfreich ist und wo ihr mehr und mehr in die Gemeinschaft mit Gott hereinkommt. Um nochmal darauf zurückzugehen, ich bleibe dabei, dass in den Evangelien der Originalton Jesu am ehesten zu finden ist und am besten. Und ich empfehle sehr, die gesamte Bibel durch die Augen Jesu zu sehen. Das ist ja nicht irgendwie nur eine Fortsetzung, sondern Jesus selber sagt es ja, da ist mit Johannes dem Täufer was abgeschlossen. Wir sagen dazu das Alte Testament oder der Alte Bund. Und mit Jesus beginnt was völlig Neues. Und durch die Augen Jesu muss ich die Zukunft sehen und die Vergangenheit. So, und dann komme ich auf die Frage der Theologen zurück, wenn die mich dann immer fragen, ist mir was Nettes eingefallen, sagen, wie ich denn das gewichten kann, dann sage ich, naja, ich gewichte das so, wie du im Alltag auch alles gewichtest. Zum Beispiel, wenn ich zu meiner Frau Ja sage, in unterschiedlichen Situationen, dann soll jedes Ja natürlich der Wahrheit entsprechen und richtig sein. Und zugleich wird doch jeder Mensch sofort verstehen, wenn ich sage, das Ja, das ich zu Christina vom Traualtar gesagt habe, hat eine andere Dichte und ein anderes Gewicht als das Ja, wenn sie mich fragt, kommst du mit einer Runde spazieren? Ist ja auch ein Ja. Ist ja auch wichtig, sich zu bewegen für die Gesundheit und alles und für das Miteinander. Aber das ist doch ein anderes Ja, obwohl es ein Ja ist. Ne? Und so auch hier. In den Evangelien komme ich in direkte Beziehung zu Jesus und aus meiner Sicht durch Jesus, und zwar nur durch ihn in authentischer Form, komme ich näher zu Gott. Das ist ja hier ausgesagt. Im Anfang war das Wort. Das ist ja nicht ein Wort, wie ich jetzt zu euch spreche. Das Wort war Gott. Das war Gott und ist Gott. Jesus. Der spricht nicht nur Worte Gottes, sondern der ist Gottes Wort. Ein himmelweiter Unterschied. Das ist dasselbe, wenn ich sage, wenn ich mal gut drauf bin, dann kann ich richtig liebevoll zu, da bleibe ich bei meiner Frau sein. Oder auch zu wem auch immer. Ja? Aber wenn ich nicht gut drauf bin, dann kann ich auch ein Ekel sein. Ja? Bei Jesus ist das aber anders. Jesus hat nicht mal einen guten Tag und ist dann liebevoll, sondern er ist die Liebe Gottes. Riesenunterschied. Und das gilt es immer wieder zu berücksichtigen. Deshalb heißt es hier ja dann auch im Vers 14 im Johannesevangelium: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wozu? Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und auch das ist ja voll der Hammer, ne? Und das Wort ist Fleisch geworden. Nun kennen wir das ja aus dem Johannesevangelium. Aber stell dir mal vor, es stände da nicht. Und ich würde das auf der Kanzel behaupten, bei der Predigt. Jeder würde sagen, bisher hat er doch ganz vernünftig geredet. Was sagt denn der da für einen Stuss? Das Wort Fleisch geworden. Ich sage doch auch nicht, wenn ein Kind geboren wird, der kleine Fritz ist Fleisch geworden. Aber genau das meint es hier. Das meint es. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Warum macht Johannes das? Weil er wirklich sagen will, dieser Jesus, der in der und der Zeit in Palästina gelebt hat, das ist das Wort Gottes. Hier ist das Wort Fleisch geworden. In Jesus. Und durch ihn will es das auch bei dir werden. Das hängt einfach damit zusammen, dass Johannes das so drastisch sagt, das würde ich mich ja gar nicht trauen. Jeder würde ja sagen, ja, fällt dem denn nichts Besseres ein? Das Wort ist Mensch geworden, heißt das. Doch nicht Fleisch. Oder das Wort ist Person geworden, oder das Wort ist in Jesus gekommen, oder wie auch immer. Aber zu sagen, und das Wort ist Fleisch geworden, ne, die würden mich verhauen. Aber nun hat es ja Gott sei Dank Johannes gesagt, und es hat auch einen guten Grund. Denn damals gab es schon eine so hohe Achtung des Wortes, dass die sagten, ja, wirklich Mensch ist Jesus nicht geworden. Der war immer Gottes Sohn, selbstverständlich, aber der hat sich das Menschsein angezogen wie so ein Mäntelchen. Der sah halt aus wie ein Mensch, aber wirklich war der nicht Mensch. Und dagegen wollte Johannes schon vorgehen. Das ist natürlich Unsinn. Jesus ist ja wirklich Mensch geworden, sonst könnte er ja gar nicht all unsere Sorgen und alles, was uns beschäftigt, verstehen. Er ist wirklich Mensch geworden, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist ein Geheimnis, an das wir uns immer nur rantasten können. Aber dass wir einfach wissen, jawohl, so ist es. Und dieser Gott, der in Jesus Mensch geworden ist, hat Anteil an mir und möchte Gemeinschaft mit mir und redet mit mir. Also nimm dir einfach immer wieder jeden Tag eine Zeit, wo du da bist, und so habe ich auch angefangen. Ich habe gesagt, Herr, da bin ich wieder und ich bleibe jetzt hier eine Viertelstunde sitzen und guck mal, was passiert. Welche Gedanken mir kommen, was mir an der Bibelstelle auffällt, und habe immer genau diese Empfehlung von der Corinthian Boom wahrgemacht, habe in den Evangelien gelesen, bis ich an eine Stelle kam, die ich verstanden habe. Und die habe ich dann aufgegriffen und betrachtet und für mich wahrgenommen. Also die ganzen Begegnungsgeschichten Jesu mit den Kranken, mit den Blinden, mit den Lahmen und so weiter. Da konnte ich meine ganze Blindheit und Lahmheit immer mit reinnehmen. Und so bin ich dann gewachsen, dass ich auch die Stellen, die ich vorher nicht verstanden hatte, im Laufe der Zeit verstanden habe. Es geht ja nicht darum, dass du alles verstehst. Dann kannst du das studieren. Es geht darum, dass du durch das, was du verstanden hast, in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und durch ihn zum Vater und zum Heiligen Geist findest. Alles andere ist doch für einen kalten Kaffee. Du kannst so viel Wissen haben, wie du willst. Wenn du nicht in der Beziehung lebst, und das ist ja unsere Krux derzeit in den verfassten Kirchen. Wir haben viel zu viele Theologen, die überhaupt nicht beten. Und dementsprechend sieht der Laden aus. Ja. Wenn es dann noch so und so viele Pastoren gibt, die auch nicht wirklich von Herzen glauben und das lieben, sondern ihren Beruf ausüben, ja, was soll denn da rauskommen? Nichts, richtig. Aber das kann man ändern, indem man das eben wirklich lebt und die Spiritualität genauso ein gleiches Gewicht hat wie die Wissenschaft. Wenn die nicht gut miteinander verbunden sind, dann kommt da nichts raus als Murks. Ohne Wissenschaft kommt allerdings auch manchmal Murks raus. Solche Übertreibungen. Also wir brauchen beides. Wir brauchen immer wieder Kopf und Herz vereint zusammen. Und deshalb, also das Erste, was ich euch ans Herz legen möchte, ist, lest immer wieder das, was Jesus gesagt, getan, gefühlt hat. Und natürlich ergänzend dazu, was vieles auch noch Gutes steht. Natürlich hat Gott Großartiges durch die Propheten gesagt und es lohnte sich zu lesen. Natürlich lohnt es sich mal zu lesen, wie Gott mit seinem Volk gegangen ist und. Aber der Dreh- und Angelpunkt sind die Evangelien. Und ich bin sowas von dankbar, dass ich das jetzt schon seit 40 Jahren mache, weil wir sind jetzt auch natürlich in teilweise heftigen Diskussionen mit dieser ganzen Jerusalem-Geschichte, wie man das einzuschätzen hat. Und was da für Argumente rauskommen, wie schräg die sind und wie die missbraucht werden, das ist manchmal unglaublich, auch von Christen. Das kannst du aber sofort wahrnehmen, wenn du die Evangelien kennst und wenn du weißt, was Jesus sagt. Also dieses What would Jesus do? Da kannst du genauso ergänzen, What would Jesus say? Was würde Jesus heute sagen, wenn er heute Jerusalem sieht? Darüber kann man sich ja mal Gedanken machen. Brauchst du nur nachlesen, was er damals schon zu Jerusalem gesagt hat? Ich vermute, er würde nicht sehr viel was anderes sagen. Aber egal. Wir wissen es durch Jesus, wie die Dinge einzuschätzen sind. Manchmal werden nämlich aus dem Alten Testament, egal von Zacharia oder sonst wo, ein Halbvers rausgezogen. Habe ich heute erst wieder ein Letter gekriegt. Ein Halbvers. Und dann wird eine ganze Theorie darauf gebaut. Unglaublich. Und wenn du aber weißt, wie Jesus gedacht und gehandelt hat, dann kannst du nur sagen, dass die ganze Theorie ist Schmarrn. Und das ist die Hilfe, die dir auch Orientierung gibt in allen möglichen Dingen, die eben so auf uns einprasseln und da kommt sicherlich noch mehr. Wie spricht Gott zu dir? Gut, das wäre jetzt, könnte man gucken, nicht bei jedem wahrscheinlich anders. Bei mir ist es oft so, wenn ich bete, dass mir dann so ein Gedanke kommt. Und wo ich gemerkt habe, wenn ich selber drüber nachdenke ohne Gebet, komme ich auf andere Gedanken. Ja, ist wirklich so. Da bin ich irgendwann dahinter gekommen. Also das ist die bevorzugte Art, wie Gott zu mir spricht. Und ich höre das auch hier immer wieder in den Zeugnissen. Es kam mir der Impuls. Also ich hatte noch nicht wirklich so, dass die Tür aufgeht, ein Engel kommt rein und sagt, Helmut, das muss ich dir vom Herrn sagen. Hatte ich noch nicht. Kann ja noch kommen, bin offen dafür. Ich hatte mal so eine Engelerfahrung, wo ich in einer sehr kritischen, gefährlichen Situation war, wo ich den Eindruck hatte, hier hebt mich jemand drüber. Aber ich habe keinen Engel gesehen. Aber ich vermute, es war einer. So unterschiedlich kann Gott ja wirken. Ja. Aber oft habe ich einfach so die Gegenwart Gottes erlebt. Auch hier hatten wir mal so, in den 60er Jahren waren so Überfälle, auch in Gemeinden schon. Und dann passierte einer hier und ich war gerade hier unten in einem Jugendkeller, wer hier in Paulus war. Und da hatte ich auch den Eindruck, hier wären wir nicht gut rausgekommen, wenn Gott uns da nicht seine direkte Gegenwart geschenkt hätte. Es gibt solche Momente. Aber wie auch immer, schaut einfach, wie könnt ihr sozusagen in Kontakt mit Gott kommen, indem ihr sein Wort lest, auf ihn hört und es lebt. Und indem ihr ihm sagt, was euch bewegt. Das heißt dann noch lange nicht, dass alles eintritt, wie ich es mir gern hätte. Da hätte ich eine lange Liste, die alle noch nicht erfüllt ist. Manche Dinge, habe ich mir auch gesagt, werde ich den Herrn als erstes fragen, warum er da nicht eingegriffen hat. Also mir fiel schon manches ein, wo er eingreifen sollte, um was zu verhindern oder zu fördern. Aber er tut es halt so nicht. Vielleicht sagt er auch, ich habe das in eure Hände gelegt, aber ich weiß es nicht. Also vieles bleibt auch in alledem, das muss ich dazu sagen, eine Frage und das macht es dann auch wieder spannend, weil ich sage, ich werde bis an mein Lebensende noch dazulernen. Also auch in den Evangelien, ich entdecke immer und immer wieder Neues. Und das ist ja echt schon ein Ding. Und mittlerweile bin ich da ganz gelassen, was ich bis zu meinem Lebensende hier noch lerne, ist schön und was ich nicht habe, kriege ich im Himmel. Das gibt dann auch so eine gewisse Gelassenheit. Jetzt möchte ich noch auf einen Aspekt kommen, wie Gott auch zu uns sprechen kann, nämlich der Traum. Ja? Der Traum. Und zwar ist Josef einer, der offenbar von Gott in dieser Weise angesprochen wird und der da sozusagen eine Antenne hat für Träume. Von Josef, dem Mann Marias, wird ja nicht ein einziges Wort berichtet. Also für alle Frauen, die darunter leiden, dass ihr Mann so wenig redet, vor allen Dingen nicht über ihre Gefühle, seid getröstet, Maria ging es genauso. Josef war offenbar der Schweiger. Ja. Aber er war ein ganz, ganz treuer, ja. Denn als sich herausstellte, dass Maria ein Kind erwartete, nur leider nicht von ihm, wollte er sich in aller Stille trennen. Er war einer, wie man so sagte, der ruhigen Beter. Dazu gehörte er, Maria, dann die beiden alten Leutchen, Hanna und Simeon und eine ganze Reihe. Es gab so Kämpfer, ja, die Makkabäer, immer Aufstand, wann kommt der nächste Aufstand? Hände nicht gefaltet, sondern immer am Dolch, wen können wir von den Römern als nächstes niedermachen? Es gab aber auch andere, die hatten keinen Dolch und dazu gehörte Josef, aber die hatten zwei Hände zum Falten und Beten. Und der war einer, der hörte auf Gott. Und als er noch darüber nachdachte, sich ohne groß Brimborium von Maria zu trennen, was auch ein edler Zug war, ne? Der hätte ja an seiner Ehre gekränkt sein können. Ich möchte mal heute in Nahost einen Mann sehen, der da so aufnehmen würde wie Josef. Gibt es vermutlich nicht mehr. Von den Paschas, die da alle rumlaufen, schon gar nicht. Und Josef war aber einer und von daher ist ein ganz großes Vorbild, wie wir uns von Gott leiten lassen können. Und da heißt es, während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, fürchte dich nicht und so weiter. Und dann kommt gar keine Antwort von Josef. Ja? Also offenbar hört er alles. Und dann heißt es lediglich immer, als Josef erwachte, tat er, was der Engel ihm befohlen hatte. Das ist doch ein Ding, ne? Maria als Frau stellt Fragen, wie soll das denn geschehen? Josef stellt überhaupt nicht die Frage, wie soll das geschehen? Es geschieht, Punkt. Das war einfach ein Mann der Tat. Und selber heißt es dann, als die Sterndeuter, auch die erhalten im Traum die Weisung, eben nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Und dann heißt es hier wieder, als die Sterne jetzt im Matthäus-Evangelium Kapitel 2, nachdem die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Josef sagt nicht, hey, wie soll denn das passieren? Da stand er, Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Und dasselbe dann die Tour zurück. Als Herodes gestorben ist, kommt wieder ein Traum und sagt ihm, die nach dem Leben getrachtet haben, sind tot, geh wieder zurück, dann heißt es hier dasselbe wieder. Da stand er auf und ging zurück. Also so einfach ging das bei Josef. Und nun ist es in der Tat so, Gott kann dich auch durch Träume leiten. Und deshalb wollte ich das mal anschauen. Es gibt heute immer wieder auch Leute, die Träume haben. Und ich bin dann deshalb nochmal drauf gekommen, weil jemand hier aus unserer Gruppe das auch so erfahren hat, wie eine Enkelin einen Traum hatte und wie wir damit umgegangen sind. Nun brauchst du keine Angst zu haben, nicht denkst, wenn du mir mal was erzählst, mal bastle ich eine Predigt draus und ruf die auf. Nein, mache ich nicht. Es betraf damals Yolanda. Wir hatten dann im Mai, Juni mal hier drüber gesprochen. Und ich dachte, ich finde das so ermutigend, lassen wir doch mal gucken, euch das allen auch mitzuteilen. Ja?
Als wir für Jerusalem gebetet haben, habe ich den Impuls gehabt und eigentlich auch die ganze Zeit gebetet, dass Gott die Herzen der Weltmächtigen im Traum
berührt.
Ja, also. Und habe auch den Impuls gehabt, nach vorne zu gehen und das mitzuteilen. Und das jetzt habe ich.
Jetzt passt es auch. Ja, wunderbar.
Ja. Ja, ich kann vielleicht einen Traum von meiner Tochter erzählen, die war...
Kleine Barbara, wir wollen mal jetzt noch den gerade hören von Yolanda.
Ach so,
ja, ja.
Okay.
Ja, 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 ja.
Ja, weil ich ja mal so scheu bin.
Ja, wir hatten... gesagt, sie kann es einfach in zwei, drei Sätzen sagen. Ja. Und wenn sie sagt, ich bin ganz scheu und tut es nicht, dann ist das auch gut. Alles klar, gar kein Problem.
Ja, also das hat sich so zugetragen, dass am Muttertag meine Enkelin angerufen hat. Und bei dieser Enkelin, die sagt immer, hey Lieblingsoma. Ja. Ja, so. Und dann begrüßte sie mich so und dann war ich ganz froh, dass er angerufen hat. Und dann ging es weiter. Oma, ich habe heute, bin ich aufgewacht, ganz erschrocken und habe geweint und habe geträumt, du und Opa, ihr seid mit dem Auto verunglückt. Nun war es so, dass bei uns eine Fahrt anstand. Wir wollten wieder mit dem alten VW-Bus, den wir da schon haben, 25 Jahre alt, wieder in den Süden fahren. Also das hat mich erst so geschockt, ich habe gar nicht registriert, ob sie gesagt hat, ihr seid nur verunglückt mit dem Auto oder mit dem Bus oder tödlich, gar nichts. Also das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich war also geschockt erstmal. Ne? Und dann hat das 2 Tage gedauert, dann habe ich mit Helmut gesprochen an dem Dienstag, weil ich wusste damit nicht umzugehen. Ja, und dann hat er mir geraten, ja, eben nicht fahren, einfach nicht fahren. Auto stehen lassen, nicht fahren. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und ja, eine gute Entscheidung. Habe ich meinem Mann gesagt, so, wir fahren nicht mehr. Wir verkaufen jetzt diesen Bus und wir fahren nicht mehr. Und dann habe ich das so, nach einer gewissen Zeit ist mir dann gekommen, dass gesagt, ja, das war ein Zeichen. Das war ein Zeichen über meine Enkelin, was Gott mir gegeben hat, nicht diese Fahrt zu machen, weil das war mir sowieso schon die anderen Jahre ein bisschen kritisch. Mein Mann ist 86 und fährt auch nicht mehr so. Muss ich immer ein bisschen aufpassen, ein bisschen schwierig. Naja, gut. Und auf jeden Fall war er damit einverstanden und ich war wie gelöst und habe Gott gedankt, dass er mir durch diese Gegebenheit, dass die Enkelin das geträumt hat, diesen Zeichen gegeben hat, damit aufzugehen. Und mir ging es danach, ich war wie gelöst, total gut ging es mir danach.
Wunderbar. Halleluja. Ja, danke schön.
Ich bin ja sonst ziemlich scheu im Reden, weil kaum reden.
Ja, du hast das jetzt aber auch eine neue Erfahrung gemacht. Bist scheu sonst im Reden.
Ja, also da hast du mir dazu geholfen.
Ja, gucken wir mal, wie das dann geht. Also wie man ihr helfen kann, ist ganz einfach. Erstens, indem man keinen überfällt, sondern indem man ihn ruhig vorher anruft und ihm die Option offen lässt. Und dann hat man gesagt, probier es halt mal und wenn du merkst, es geht nicht so gut, dann erzähle ich das eben. Natürlich nur das, was wir vorher im Telefongespräch miteinander abgesprochen hatten. Und wenn es geht, dann probier es doch mal und außerdem stehe ich ja noch daneben und wenn du eben merkst, es geht nicht mehr, dann geht es nicht mehr, macht auch nichts. Also ihr seht, einfach mal was Neues probieren, das ist auch etwas, wie Gott führen kann. Ich fand das super, als hättest du das schon 100 Mal gemacht. Ja. Ja. Dass du jetzt mit Joy hier gestanden hast, doch ermutigend, finde ich, oder?
Ich bin ja schon 15 Jahre in dieser Gruppe, aber ja. Ich kriege nichts raus.
Na also, jetzt hast du was rausgekriegt. Also eine neue Erfahrung auch. Und ermutigend, mal zu sagen, okay, ich habe es auch noch nie probiert, mal mit meinem Arbeitskollegen über meinen Glauben zu sprechen, über der Nachbarin oder. Einfach mal zu sagen, probier es doch mal. Finde ich total ermutigend. So, und jetzt gucken wir uns noch den Traum an. Also das Ergebnis, wie Jolanda es gesagt hat, war ja wie bei Josef. Jolanda war verunsichert, wir haben dann hier gesprochen, auch eine längere Zeit. Und das Ergebnis war, dass wir sagten, ja. Also wir nehmen das mal als ein echtes Zeichen jetzt, diesen Traum der Enkelin. Warum, sage ich dann gleich noch. Und dann heißt es eben nicht fahren. Und dann haben wir das Zweite gemacht. Auch jetzt hier, Helga hatte letztes Mal darauf hingewiesen, dass man nicht denkt, ja klar, wenn Gott mir ein Zeichen gibt, dann bang und durch, sondern dass man das wieder in Gottes Hände legt. Deshalb hat sie genau das Richtige gemacht. Sie hat mit Leuten gesprochen, denen sie halt vertrauen konnte und versucht, ein bisschen Klärung zu kriegen. Und hat dann ihre Entscheidung getroffen, aber dann nochmal gebetet, dass ähnlich hier wie Gott Maria den Engel schickt, dass er auch noch mal einen Engel schickt zu Josef. Und so war es eben auch, dass wir gesagt haben, okay, triff doch deine Entscheidung und überlass deinem Mann das auch, aber bete doch, dass er auch eine Einsicht haben kann. Und so ist es dann gekommen. Also, dass wir immer wieder, wie Helga letztes Mal uns auch ermutigt hat, immer uns wieder rückbinden an Gott. Nicht sagen, ich bin noch so ein helles Köpfchen, jetzt habe ich es durchdacht, es muss doch klappen. Nee, es muss überhaupt nichts klappen. Und das kann dann eben Konflikte verursachen. So, jetzt zu Träumen nochmal insgesamt. Also ich habe immer wieder erlebt, dass so wie Yolandas Enkelin einen Traum hatte, dass das passieren kann. Ich selber habe in meinem ganzen Leben 2 solcher Träume gehabt, die eindeutig prophetisch waren, die ich nachher auch habe prüfen lassen, die auch genauso eingetreten sind. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Wir haben ja den einen, um uns das mal anzuschauen. Damit, wenn ihr auch mal so einen Traum habt oder auf jemanden stoßt, damit auch wisst, wie ihr umgehen könnt. Also das Erste, was wir uns angeguckt haben, es gibt mal schnell gesagt 3 Arten von Träumen. Das Erste ist die Kategorie Verarbeitung von Tagesresten. Ja? Du gehst durch die Stadt, siehst das, das, das und das und nachts träumst du das. Das ist sehr wichtig, in Tiefschlaf solche Träume zu haben. Jeder Mensch hat das. Da räumt das Gehirn auf. Das macht wie ein Computer, ja? Das sortiert die Sachen oben im Gehirn. Wenn du das nicht zulassen würdest, wirst du irgendwann krank. Das ist die Verarbeitung von Tagesresten. Und das meinst du auch, wenn du das zufällig im Traum mitkriegst, was da halt ist. Nehmen wir mal an, du bist bei Karstadt, hast dich mit jemandem unterhalten, guckst nochmal zurück und fliegst fast über die Rolltreppe. So, wenn du das nochmal nachts träumst, dann weißt du warum. Weil es halt verarbeitet wird. Die zweite Art von Träumen sind Träume aus dem sogenannten Unbewussten, also unseren emotionalen Tiefenschichten. Da hat jeder von uns Wünsche, Sehnsüchte, Sorgen, Ängste, Nöte. Ja? Und das kann eben auch im Trauma hochkommen. Das meiste merkst du sowieso nicht. Kann aber hochkommen, wenn du zum Beispiel den Eindruck hast, du bist im Beruf völlig überfordert, dann kann das auch verfremdet sein, dass du sagst, ich gehe über eine Wiese und da kommt ein Stier und jagt mich und will mich tottrampeln. Ja, das wäre dann so, die Arbeit frisst mich auf, mal verkürzt gesagt. Und das können solche Träume sein, aus dem Unbewussten. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das sind die Träume, die wir von Josef gehört haben, oder meine persönliche Überzeugung, diesen Traum, den die Enkelin von Yolanda hatte. Das sind prophetische Träume Gottes. Gott will dir da eine Weisung geben. Und da gilt es dann nochmal genau hinzuschauen. Auch wenn ich zu dieser dritten Einschätzung, dritten Kategorie komme, gilt es dann nochmal genau hinzugucken. Auch da gilt, Kopf und Herz bleiben vereint zusammen. Nur dann kommst du zum wirklich guten Ergebnis. Und bei ihr war es jetzt so, dass wir gesagt haben, okay, erstens, kann es das denn sein? Dann kann man so ausschließende Kriterien machen. Also ich habe Yolanda gefragt, hat deine Enkelin so Träume alle 14 Tage, wenn du mit ihr telefonierst? Nein, sagte sie, noch nie zum ersten Mal. Also es gibt ja so Menschen, die sind geradezu zum Träumen veranlagt. Also die haben jede Nacht einen Traum, wo sie sich auch daran erinnern können. Wenn das der Fall wäre, müsste man es nochmal sortieren. Wenn sie sich Angst machen würde um ihre Oma, sozusagen, dass sie sie verliert, nochmal dazu. All das gilt es nochmal genauer anzuschauen, war aber alles nicht. So, und dann kamen wir zu dem, auch vom Verstand her, wir sagten, okay, wie stellt sich die Situation denn dar? Und da sagte, wie eben Yolanda ja hier auch, ihr Mann ist 86 und fährt nicht immer so, dass man sagen kann, man kommt heil und froh an. Es gibt immer wieder gefährliche Situationen. Und nun kann man natürlich sagen, irgendwann wird eine gefährliche Situation so gefährlich werden, dass beide im Krankenhaus vielleicht schwer verletzt landen. Und vielleicht war diese geplante Reise, die ja auch wieder eine Weiterreise war, weil die Familie kommt von Mailand, also von Göttingen nach Mailand, das ist nicht mal eben nach Ebergötzen fahren und spazieren gehen. Das ist ein richtiges Ding. Und wenn ich dann sage, eine Enkelin hat einen Traum, dass ein 86-jähriger Opa nicht mehr von Göttingen nach Mailand in einem Bus fahren sollte, weil er in einen Unfall verwickelt wird, dann macht das Sinn. So, und dann kann man noch verschiedene Kriterien durchgehen, auf die will ich jetzt hier nicht eingehen. Das haben wir dann alles gemacht. So, und dann kommst du wirklich in die Entscheidung, was mache ich denn jetzt um Himmels Willen? Die Reise ist ja schon geplant. dann gilt es nicht zu sagen, wie vorhin ich das mit dem Schnee sagte, auch irgendwie wird schon gehen, es war ja kein gefrierender Regen. Ja? Wenn du auf der Rutschbahn bist, gibt es erstmal kein Halten. Und so auch hier. Wenn du in der Gefahrensituation bist, kommst du vielleicht nicht mehr raus. Und deshalb, solche Träume sind auch ernst zu nehmen. Von dem amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln weiß man, dass er auch so einen Traum hatte. Er selber, wo er träumte, dass ihn jemand erschießen würde. Und er hat gesagt, Träume sind Schäume. Ist halt eine Angst, ein amerikanischer Präsident kann immer mal erschossen werden. Nur er machte den Fehler, er ging an diesem Tag ins Theater ohne Leibwächter und wurde dort erschossen. Das heißt, es gibt schon prophetische Träume, wo nicht alles fatalistisch läuft, wo man sagen kann, okay, wenn ich erschossen werde, werde ich sowieso erschossen. Der Abraham Lincoln hätte nicht erschossen werden brauchen. Wenn er diesen Traum ernst genommen hätte, hätte er gesagt, na, dann passe ich mal ein bisschen besser auf. Und so eben auch hier, wenn Yolanda gesagt hätte, ach, na ja, Träume sind Schäume und von Kindern noch mal mehr, ja, vielleicht säße sie heute Abend nicht hier. Jedenfalls nicht so gut beieinander. Ja. Und von daher, also die Ermutigung, auch offen zu sein, wie Gott mir Zeichen gibt. Wir wollen es manchmal auf diese oder diese Weise haben. Aber sei einfach offen, wie Gott dir ein Zeichen gibt. Und wenn es durch einen Traum der Enkelin ist, wunderbar. Na, jedenfalls ist das dann ja sehr gut ausgegangen. Und Yolanda sagte, nachdem sie ihre Entscheidung getroffen hatte und der Bulli verkauft war, war sie wieder richtig in Frieden. Sie haben übrigens noch, nicht, dass ihr denkt, sie haben noch ein kleines Auto, um sich hier zu bewegen. Nur dieser Traveler von Göttingen-Mailand, der ist jetzt mal ein für alle Mal abgeschafft. Und siehe da, das Leben geht weiter. Vielleicht geht es gerade deshalb weiter. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, schaut einfach mal dafür, seid auch offen. Man muss sich da gar nicht drauf fixieren. Ich habe auch gelegentlich Leute getroffen, die geradezu sich drauf fixieren. Also ich lege persönlich keinen Wert auf Träume. Ich will auch gar keine haben. Ich will einfach in Ruhe schlafen. Ja? Aber wenn ich sie habe, schaue ich sie mir an. Ja? Und so auch, also man muss jetzt nicht das Gras wachsen hören, aber man sollte offen sein für die kleinen Zeichen, die Gott einem gibt. Und seid da mal auch, wie es ja heißt, voll Erwartung. Helga hat das vorhin, glaube ich, auch gesagt. Bin ich denn im Gebet voll Erwartung? Oder sage ich, naja, ich bete halt mal, wird schon irgendwas werden. Nee, auch bei Jesus und seinen Zeitgenossen heißt es, und das Volk war voll Erwartung. Also, ich möchte dich einladen, geh auch nochmal durch diesen Advent und Weihnachten und dann auch ins neue Jahr mit der Erwartung, dass Gott dich leitet und führt. Er ist dein guter Hirte und überlasse es ihm, wie er es tut. Aber sei offen für jedwede Form.